Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bis zu 40 Grad Celsius, so warm soll es in Deutschland Mitte Juli werden. Doch auch der Juni war an vielen Orten schon extrem heiß und es wird immer wahrscheinlicher, dass das auch in Zukunft so ist. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute um die an Omikron angepassten Corona-Impfstoffe. Auf welche Varianten und Sublinien sollen sie abzielen? Wann könnten sie in Europa verfügbar sein? Und wer sollte sich dann damit impfen lassen? Und wir berichten über eine Studie, die nahelegt, dass Dinosaurier besser mit eisiger Kälte zurechtgekommen sind als bislang gedacht. Mein Name ist Lennart Pyritz, herzlich willkommen. Knapp 40 Grad Celsius, so viel wurde in Cottbus und Dresden gemessen. Das war der bisher heißeste Tag des Jahres und das schon am 19. Juni. Der gerade vergangene Monat war auch an vielen anderen Orten in Mitteleuropa extrem, mit vielen neuen Temperaturrekorden für diese Jahreszeit in Frankreich, mit anhaltender Dürre im gesamten Mittelmeerraum, wo kaum ein Tropfen Regen fiel. Selbst das Meer war heiß wie nie. Aktuellen Studien zufolge ist die Wahrscheinlichkeit für neue Rekordtemperaturen im Juni massiv gestiegen und auch die Zahl von Hitzewellen im europäischen Sommer. Volker Mrasek mit einem Überblick.
Noch ist nicht klar, ob der Juni in Westeuropa diesmal sogar heißer war als 2003, dem Jahr mit dem bisherigen Rekordsommer. Die Messwerte werden noch überprüft. Aber eines steht wohl fest: Die Wahrscheinlichkeit für neue Rekordtemperaturen im Spätfrühling ist enorm gestiegen. Nikos Christidis legt dazu jetzt eine Ad-hoc-Analyse vor. Der griechische Physiker arbeitet im Klimaforschungszentrum des britischen Wetterdienstes in Exeter.
Seit 2003 ist die Durchschnittstemperatur im Juni in Europa und fast überall auf der Welt immer mehr gestiegen. Diese Extrawärme erhöht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer extremen Hitzewelle. Und unsere Analyse zeigt jetzt, es ist heute bereits 10-mal wahrscheinlicher als damals, dass wir noch einmal einen Rekordhitze-Juni wie 2003 erleben.
Das ist eine Verzehnfachung des Risikos innerhalb von gerade einmal 20 Jahren. Damals, 2003, habe man eine solche Juni-Hitze vielleicht nur alle 1000 Jahre erwarten können, sagt Christidis, statistisch gesehen.
Das Klima hat sich in den letzten 20 Jahren noch einmal stärker erwärmt. Heute sieht die Statistik deshalb anders aus. Und wir erwarten eine Hitze wie 2003 bereits ein- oder zweimal in 100 Jahren. Es gibt Modellsimulationen mit moderat steigenden Treibhausgasemissionen. Danach könnte ein Rekordsommer wie 2003 in Westeuropa Ende des Jahrhunderts sogar alle 2-3 Jahre auftreten. Das wäre dann ein ganz normales Ereignis. Und man muss sich fragen, wie sieht dann erst eine Hitzewelle aus?
Temperaturen in Spanien, die laut Weltmeteorologieorganisation um 5 bis 12 Grad über den Normalwerten lagen. Fast 43 Grad Celsius in Biarritz an der französischen Atlantikküste. Der heiße Juni hatte sicher auch seinen Anteil an dem fatalen Gletscherabsturz in den Dolomiten am Sonntag. Neue, kaum für möglich gehaltene Temperaturrekorde wurden aber auch im Mittelmeer gemessen, und zwar vor der Küste der Balearen. Die Ozeanografin Melanie Jusin aus dem Küsten- und Meeresobservatorium in Palma de Mallorca.
Normalerweise beträgt die Oberflächentemperatur in der Balearischen See zu dieser Jahreszeit rund 21 Grad Celsius. Am 19. Juni hatten wir aber 26 Grad. Und eine Messboje weiter draußen hat es sogar 28,7 Grad gemessen. Es ist das erste Mal, dass wir eine solche marine Hitzewelle im Juni erleben. So früh im Jahr und mit solch einer Intensität.
Die hohen Wassertemperaturen setzen Seegraswiesen und andere Ökosysteme im Meer unter großen Stress. Die französische Forscherin sagt, es gebe hier einen Trend in den letzten 4 Jahrzehnten. Hitzewellen im Mittelmeer treten tatsächlich immer früher in der Saison auf.
Marine Hitzewellen sind ursprünglich nur im Sommer aufgetreten. Jetzt tun sie es auch schon früher im Jahr, im Juni. Und auch noch bis in den Herbst hinein. Das ist ein neuer Trend, den wir aus Satellitendaten ablesen können.
Darf man den Juni überhaupt noch zum Frühling zählen? Hat er infolge der globalen Erwärmung nicht längst alle Eigenschaften eines Sommermonats? Klimaphysiker Nikos Christidis sagt, wir müssten damit leben, dass Jahreszeiten und traditionelle Temperaturen nicht mehr richtig zusammenpassten.
Ich denke, unsere Vorstellungen von den Jahreszeiten verändern sich und das in einem bemerkenswerten Tempo. Was ich heute noch als Sommer empfinde, wird für die nächste oder übernächste Generation etwas anderes sein, mit deutlich höheren Temperaturen und intensiveren Hitzewellen. In den meisten Teilen der Welt wird das so sein.
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung meldete heute, sommerliche Hitzewellen hätten in den letzten 40 Jahren gerade in Europa zugenommen. 3 bis 4-mal schneller als etwa in den USA oder Kanada. Das Institut beruft sich dabei auf eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature Communications. Ähnliche Trends für die letzten 4 Jahrzehnte zeigen sich im Mittelmeer. Marine Hitzewellen treten dort inzwischen häufiger auf, dauern bis zu 12 Tage länger und sie sind bis zu 2 °C wärmer.
Immer frühere und ausgeprägtere Hitzewellen, ein Beitrag von Volker Mrasek. Und wir bleiben beim Klima, gehen aber ein paar 100 Millionen Jahre zurück. In der Vorstellung der meisten Menschen dürften Dinosaurier in Sümpfen oder dichten Urwäldern gelebt haben, bei Wärme und reichlich Sonne. Doch dieses Bild bröckelt. Schon länger ist bekannt, Dinosaurier lebten auch an den Polen bei monatelanger Dunkelheit. Und sie kamen offenbar auch mit eisigen Temperaturen zurecht, wie eine Studie im Fachmagazin Science Advances nahelegt. Wie ihnen diese Kältetoleranz geholfen haben könnte, 135 Millionen Jahre lang die Erde zu dominieren, berichtet Dagmar Röhrlich.
Es war ein apokalyptischer Einschlag, der vor 66 Millionen Jahren alle Nicht-Vogeldinosaurier von der Erde fegte. Doch auch ihre Karriere als alles beherrschende Tiergruppe verdanken sie einem Massenaussterben, einem vor gut 200 Millionen Jahren. Zuvor hatten sie ein Dasein im Schatten krokodilartiger Raubtiere geführt.
Vor allem in den Tropen waren Dinosaurier wirklich nicht sehr häufig. Sie waren relativ selten und klein. Die häufigsten Reptilien an Land waren Verwandte der Krokodile. In hohen Breitengraden gab es dann Dinosaurier.
Bei dem Massenaussterben vor 201 Millionen Jahren verschwanden dann die großen Krokodilverwandten. Und zwar, weil Erdspalten aufrissen und sich Magma in gewaltigen Pulsen über eine Fläche von rund 11 Millionen Quadratkilometer ergoss. Das entspricht immerhin einem Drittel der Mondfläche. Die Ausbrüche setzten auch Unmengen an Schwefelaerosolen frei. Die kühlten das Klima und ließen es aus den Fugen geraten, erklärt Paul Olson, Geologe an der Columbia University.
Die Schwefelaerosole verursachten etwas, was vulkanischer Winter genannt wird. Die dauern nur kurz, vielleicht 5 Jahre länger als der Ausbruch selbst. Aber wenn dieser Ausbruch Dutzende oder sogar Hunderte Jahre dauert, gibt es trotzdem lang anhaltende vulkanische Winter.
Während dieser vulkanischen Winter fielen die Temperaturen selbst in den Tropen empfindlich ab. Schlechte Zeiten für wärmeliebende Arten wie die Krokodilverwandten, und die verschwanden dann auch.
Welche Tiere wären von der Evolution am besten für solche vulkanischen Winter gerüstet? Tiere, die bereits in kalten Klimazonen leben und über irgendeine Art von Isolierung verfügen. Und dazu zählten auch Dinosaurier und die verwandten Flugsaurier.
Ihnen soll die Kälte sogar zum Durchbruch verholfen haben, so Paul Olson. Doch bislang fehlten jenseits einiger Klimamodelle die Belege dafür, dass die Polarwinter schon vor der Katastrophe so kalt waren, dass die dort lebenden Dinosaurier spezielle Anpassungen brauchten. Schließlich galt die Existenz dieser Reptilien an den Polen bislang eher als Beweis für ein ganzjährig mildes Klima. Doch nun legen Funde in 206 Millionen Jahre alten Seesedimenten nahe, dass die dunklen Wintermonate in polaren Breiten ganz im Gegenteil schon immer frostig waren.
Der physikalische Beweis für das Gefrieren im Winter sind große Sandkörner und Kiesel, die wir weit weg vom Ufer in den normalerweise ganz feinen Sedimenten sehr großer Seen finden. So etwas ist eigentlich nicht möglich.
Die einfachste Hypothese sei, dass die Seen zufroren. In den Uferzonen nahm das Eis dabei Sand und Kiesel vom Untergrund auf. Als es wärmer wurde, brach das Eis und die Schollen trieben auf den See hinaus, wo sie schmolzen und der aufgesammelte Schutt rieselte auf den Grund. Und das passierte offenbar immer und immer wieder. Der Druck, sich an Kälte anzupassen, war demnach für die in Polnähe lebenden Dinosaurier und ihre Verwandten schon vor dem Flutbasaltausbruch gegeben.
So when these volcanic winters happen,
als diese vulkanischen Winter einsetzten, lebten sie bereits in einer kalten Umgebung und sie trugen eine isolierende Federschicht. Die Wintertemperaturen könnten in der Krise viel lebensfeindlicher geworden sein, aber die Tiere konnten einfach nach Süden wandern.
Paul Olsens Hypothese ist gewagt, findet aber Befürworter.
Dies ist ein glaubwürdiger Grund dafür, dass die Dinosaurier das durch diese Vulkane verursachte Massenaussterben am Ende der Trias überleben konnten, während viele ihrer Konkurrenten ausstarben.
So Stephen Brusat von der University of Edinburgh in einem Schreiben an den Deutschlandfunk. Er war nicht an der Studie beteiligt. Und Paul Olsen rechnet trotz des Zuspruchs mit heftigen Debatten in der Zukunft.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Die zugelassenen Corona-Impfstoffe richten sich gegen das Ursprungsvirus. Bei der deutlich mutierten Omikron-Variante schützen sie weniger vor einer Infektion, aber immer noch gut gegen eine schwere Erkrankung. Seit längerem arbeiten Impfstoffhersteller an variantenangepassten Vakzinen, zum Beispiel Novavax, Moderna und BioNTech/Pfizer. Die letzten beiden Unternehmen haben bereits Daten zur Wirksamkeit ihrer Präparate vorgelegt, und zwar zu Impfstoffen, die entweder nur auf Omikron abzielen oder zusätzlich auch gegen die Ursprungsvariante wirken sollen. Über die Komposition der angepassten Impfstoffe, die Studienlage dahinter und die Frage, wer sie im Herbst in Anspruch nehmen sollte, habe ich vor der Sendung mit Professor Peter Kremsner gesprochen, Infektiologe und Tropenmediziner an der Uni Tübingen und selbst an klinischen Studien zu Corona-Impfstoffen beteiligt, unter anderem dem mRNA-Vakzin des deutschen Unternehmens CureVac. Meine erste Frage an ihn war, wie sollten die für den Herbst erwarteten angepassten Impfstoffe zusammengesetzt sein?
Im Moment ist Omikron die Variante, die vorherrscht, also inzwischen auch Subtypen von Omikron. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mit einem Omikron-basierten Variantenimpfstoff auffrischen zu lassen. Eventuell sogar mit einem solchen, wo man beide Komponenten drin hat, um die Immunantwort zu stärken, falls man erst ein-, zweimal geimpft ist gegen das Ursprungsvirus und dann eben auch mit einem Omikron-Variantenimpfstoff zusätzlich, damit man eine breitere Immunantwort hat, die dann auch breiter schützt, sicherlich gegen die grassierenden Omikron-Varianten im Moment. Ob es weitere geben wird demnächst und ob diese Impfstoffe dann auch dagegen schützen, können wir nicht sagen.
Die von Moderna und BioNTech/Pfizer modifizierten mRNA-Impfstoffe, die enthalten bisher nur eine Omikron-BA1-Komponente. Inzwischen dominieren aber weitgehend die Omikron-Sublinien BA4 und BA5. Im FDA-Gremium hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, auch Komponenten dieser Sublinien in den Booster aufzunehmen, trotz sehr dünner Datenlage. Warum ist das so?
Das ist bestimmt sehr sinnvoll. Ich weiß nicht, wie schnell jetzt die Hersteller nachziehen können. Und diese Situation wird man immer wieder haben, dass sich neue Varianten entwickeln. Ich wäre schon froh, überhaupt einen Omikron-basierten Variantenimpfstoff zu haben. Und das wäre etwas, was wir im Moment bräuchten, was wir im Herbst wahrscheinlich brauchen werden, was ich mir selber auch geben würde.
In den bisher vorliegenden Herstellerstudien zu den angepassten Impfstoffen wurden neutralisierende Antikörperspiegel als Maß dafür bestimmt, wie gut die Impfstoffe wirken. Diese Antikörper bilden ja aber nur einen Teil der Immunantwort, Stichwort zelluläre Antwort, T-Zellen. Wie gut lässt sich daraus dann auf den klinischen Nutzen dieser angepassten Impfstoffe schließen?
Wir können nicht sicher sagen, dass Menschen, die neutralisierende Antikörper gegen bestimmte Virusvarianten haben, auch geschützt sind, aber es ist eine Annäherung. Wir können jetzt keine großen Studien mehr machen, die sind fast unmöglich geworden und wären auch viel zu kostenaufwendig und würden zu lange dauern, um die wirkliche Wirksamkeit zu prüfen. Deswegen ist das, ich glaube, das kann man sagen, inzwischen die allgemeine Expertenmeinung, dass neutralisierende Antikörper das sind, was man misst, um diese Annäherung hinzukriegen.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat im Juni Rolling Review-Verfahren zu den angepassten Impfstoffen von Moderna und Pfizer begonnen. Im Herbst rechnet sie mit einer Zulassung. Könnte sich das nochmal verzögern, wenn die Impfstoffe jetzt noch an BA4 und BA5 angepasst werden?
Das wird sich sicher verzögern, wenn das gemacht wird. Ich würde erstmal schon mit einem Omikron-Variantenimpfstoff zufrieden sein. Der hat bestimmt auch einen guten Schutz gegen die neueren Varianten. Und man weiß nicht, was im Herbst kommt oder im Winter kommt. Alles Weitere muss man sehen.
Wie ist denn die wissenschaftliche Meinung auch bei Ihrem Kolleginnenkreis? Wer sollte eine Impfung mit den angepassten Impfstoffen im Herbst in Anspruch nehmen?
Ganz sicher sollten es wieder die vulnerablen Gruppen bekommen, also die über 65-Jährigen im Wesentlichen und dann noch zusätzlich die gesundheitlich sehr schwer Angeschlagenen. Über die anderen kann man diskutieren, nachdenken. Ein 20- bis 30-Jähriger braucht diese Impfung nicht wirklich, aber er kann sich impfen lassen, so wie auch gegen Grippe. Und vielleicht hilft es ein bisschen. Wenn eine neue Impfung, was ich jetzt nicht glaube, auch gegen Infektionen schützen sollte, dann wäre das ganz anders. Dann wäre es eher angeraten, dass wir uns alle impfen lassen sollten, weil man damit auch die Transmission des Virus stoppen könnte.
Der Tübinger Infektiologe Peter Kremsner mit Einschätzungen zu den an Omikron angepassten Impfstoffen, die für den Herbst in Europa erwartet werden. Blühende und summende Gärten und Dächer, private Imkerei boomt an vielen Orten. Gerade in Städten haben sich in den letzten Jahren viele Menschen Honigbienenvölker zugelegt. Doch unter der Konkurrenz der großen Honigbienenvölker leiden viele Wildbienenarten. Das haben Forschende aus der Schweiz jetzt am Beispiel der Stadt Zürich gezeigt. Einzelheiten von Joachim Budde.
In der Schweizer Stadt Zürich gibt es reichlich Honigbienen, sagt Marco Moretti von der Eidgenössischen Forschungsanstalt in Birmensdorf.
In der Stadt Zürich stieg die Anzahl der Bienenstöcke von 660 im Jahr 2012 auf 1200 im Jahr 2018. Und dies entspricht einer Zunahme von mehr als 80% in 6 Jahren. Und auch die Anzahl der Standorte hat um 130% zugenommen. Und das ist wirklich eine richtige Menge.
Diese Entwicklung führt der Biologe darauf zurück, dass Imkern viel beliebter geworden sei und sich die Umwelt in Zürich wie in anderen Städten positiv entwickelt habe, auch wenn Städten immer noch ein gegenteiliges Image anhängt.
Wenig Umweltverschmutzung, wenig Pestizide. Und das hat viele Kleinimker ermutigt, ihren Betrieb in der Stadt zu bringen, weg von den umliegenden landschaftlichen Monokulturen. Und diese Tendenz wird sicher sich in den kommenden Jahren fortsetzen.
Die günstigeren Umweltbedingungen zeigen sich zwar grundsätzlich auch in der Anzahl wilder Bienen. 170 wilde Bienen- und Hummelarten haben Forscherinnen und Forscher in Zürich gefunden, vor allem Mauerbienen. Sie profitieren von Bienenhotels, wie sie viele Menschen aufstellen. Andere Arten, die im Boden nisten oder offene Flächen brauchen, um Baumaterial für ihre Nester zu sammeln, haben es hingegen schwerer. Insgesamt bereitet die wachsende Beliebtheit der Honigbienen den Wildbienen Probleme. Denn neben Nistmöglichkeiten und Baumaterial benötigen alle Bienenarten natürlich Futter, also Blüten mit Nektar und Pollen. Zwar haben sich manche Wildbienenarten auf Blüten spezialisiert, die Honigbienen nicht nutzen können, weil die Blütenkelche zu tief sind etwa. Doch sie sind die Ausnahme. Mit der Folge:
Wenn es viele Bienen gibt und die Nahrungsressourcen, das heißt, die Menge der Blüten begrenzt sind, entsteht ein Konkurrenzproblem. Sowohl unter den Honigbienen selber, aber auch zwischen Honigbienen und Wildbienen. Genau das ist das Problem, oder? Es ist wie wenn an einem Tisch, der für 10 Gäste gedeckt ist, plötzlich 100 Gäste ankommen und alle möchten essen, oder?
Britische Forscher hatten gezeigt, dass sich von einem Hektar städtischer Grünfläche 7,5 Honigbienenvölker ernähren können. Dieser Wert ist in Zürich und anderswo weit überschritten.
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Bienenhaltung in Zürich auf fast allen betroffenen Quadratkilometer nicht nachhaltig ist.
Diesen Trend haben die Biologen in fast allen Städten beobachtet, die sie in der gesamten Schweiz untersucht haben. 2 Dinge müssten jetzt geschehen, sagt Marco Moretti. Erstens:
Man könnte viele Perke, die heutzutage in englische Rasen sind, in Buntwiesen umwandeln, mindestens ein Teil. Und das Zweite ist, ein Instrument haben, sodass die Imker selber sich regulieren können. Das heißt, man könnte diese Daten zur Verfügung stellen an die Imker. Wenn man das hätte für eine Region, könnte man sehen, okay, dort ist der Heer wenig Nahrungswert, dort mehr, sodass man könnte diese Bienenvölker besser verteilen, oder? Im Moment das fehlt.
Ein Beitrag von Joachim Budde. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Piotr Heller.
Das Tübinger Biotechnologieunternehmen CureVac klagt gegen den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. Das Mainzer Unternehmen habe seine geistigen Eigentumsrechte verletzt, teilte CureVac mit. Sie seien, Zitat, bei der Herstellung und dem Verkauf des mRNA-Covid-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer verwendet worden. CureVac fordert eine Entschädigung. Man strebe jedoch keine einstweilige Verfügung an und erwäge auch keine rechtlichen Schritte, die die Produktion oder den Vertrieb des Impfstoffs behindern könnten. BioNTech hat sich zu der Klage noch nicht geäußert.
Forscher haben untersucht, warum Licht den Geschmack und Geruch von Weißwein verfälschen kann.
Weinliebhabern ist der Effekt als Goût de Lumière bekannt. Er führt zu Fehlnoten, die etwa an den Geruch eines nassen Hundes erinnern. Italienische Forscher haben das Phänomen nun untersucht. Sie lagerten gut 1000 Weine unter Supermarktbedingungen. Ein Teil der Weine befand sich in klaren Glasflaschen, die Licht gut durchlassen, der andere Teil in farbigen Flaschen. Das Team analysierte dann die chemische Zusammensetzung der Weine. Das Ergebnis? Nach einer Woche in der klaren Flasche befanden sich in den Weinen deutlich weniger chemische Verbindungen, die zu wünschenswerten Aromen beitragen. In manchen Sorten stieg zudem die Konzentration einer Verbindung, die nach ranzigem Öl riecht. In farbigen Flaschen hingegen stellten sich diese Effekte erst deutlich später ein, schreiben die Forscher im Magazin PNAS.
Astronomen haben einen Stern mit extrem kurzen Rundenzeiten entdeckt.
Damit ist die Umrundung des supermassiven schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gemeint. Der fragliche Stern, S4716 genannt, schafft die Runde innerhalb von 4 Jahren. Dabei erreicht er eine Geschwindigkeit von 8000 Kilometern pro Sekunde und kommt dem Zentrum der Milchstraße relativ nahe. Das Team hat seine Entdeckung im Astrophysical Journal beschrieben. Sie könnte helfen zu verstehen, wie derart enge Umlaufbahnen um das schwarze Loch überhaupt entstehen. Denn in der Gegend können sich keine Sterne bilden. S4716 muss somit auf einer größeren Umlaufbahn entstanden und dann nach innen gewandert sein.
In Gegenden mit vielen Hunden gibt es weniger Verbrechen.
Bei diesem Zusammenhang gibt es jedoch Einschränkungen. Erstens basiert er nur auf Daten aus dem US-Bundesstaat Ohio und zweitens gilt er nur in Gegenden, in denen das Vertrauen der Bürger untereinander hoch ist. Unter diesen Voraussetzungen passieren in Vierteln mit vielen Hunden weniger Morde und Einbrüche. Das haben amerikanische Soziologen herausgefunden und im Magazin Social Forces beschrieben. Eine mögliche Erklärung dieser Ergebnisse sei, dass Menschen, die mit Hunden Gassi gehen, die Gegend beobachten und so Straftäter abschrecken.
Die Zähne lassen scheinbare Urmenschen auffliegen.
Als Urmenschen bezeichnet man ausgestorbene Vertreter der biologischen Gattung Homo, zu der heute nur noch der moderne Mensch Homo sapiens gehört. Ein internationales Forscherteam hat nun 23 Backenzähne aus Südafrika untersucht, die bislang der Gattung Homo zugeordnet wurden. Die Experten analysierten die innere Struktur der Zähne mittels Mikrocomputertomographie. Das Ergebnis? Höchstens 7 der Zähne gehörten tatsächlich zur Gattung Homo. Die restlichen stammten wahrscheinlich von Vertretern der Gattungen Australopithecus und Paranthropus, schreiben die Forscher im Magazin PNAS. Die Funde richtig zuzuordnen ist wichtig, um zu verstehen, wie unsere Gattung Homo dereinst aus dem afrikanischen Kontinent entstanden ist. Die untersuchten Zähne sind 1,4 bis 2,5 Millionen Jahre alt.
Sternzeit, 5. Juli. Das ukrainisch-deutsche Observatorium Mikolajew. 1821 wurde der deutschstämmige Astronom Karl Friedrich Knorre Gründungsdirektor der Sternwarte in Mikolajew in der Ukraine. Bis dahin hatte er im estnischen Tartu gearbeitet. Das Observatorium von Mikolajew, rund 100 Kilometer nordöstlich von Odessa, hatte man auf Betreiben eines Admirals der russischen Schwarzmeerflotte errichtet. Es sollte vor allem der Marine stets die genaue Uhrzeit liefern und die Offiziere in astronomischer Navigation ausbilden. Karl Friedrich Knorre, dessen Vater bereits Astronom gewesen war, reiste durch Europa und suchte Teleskope und Messinstrumente für die neue Sternwarte aus. Sie gehörte damals zu den weltweit führenden Einrichtungen. In Mikolajew kam sein Sohn Viktor Knorre zur Welt, der sich ebenfalls der Himmelskunde verschrieb. Allerdings war er nur wenige Jahre an der Sternwarte seines Geburtsortes tätig und folgte dann seinem pensionierten Vater nach Berlin. Das Observatorium entwickelte sich auch ohne die Leitung durch die Knorres weiter. In jüngster Zeit beschäftigte man sich in Mikolajew vor allem mit der Himmelsvermessung und der Beobachtung erdnaher Objekte. Dabei kam ein robotisches Teleskop zum Einsatz, das schnell die gewünschte Region am Himmel ansteuern und fotografieren kann. So ließen sich viele der an der Erde vorbeilaufenden Objekte erfassen. Ob und wann die Forschung in Mykolajiw weitergeht, weiß niemand. Den Zweiten Weltkrieg hat es überdauert. Jetzt muss dieses mehr als 200 Jahre alte Observatorium Putins Krieg überstehen.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Auch dann ein Thema: CureVac sieht Patentrechte durch BioNTech verletzt. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.